Heute bei «Apropos» unsere Rente. Am 3. März stimmen wir über zwei ziemlich unterschiedliche AV-Initiativen ab. Die eine ist von den Jungfreisinnigen und will das Rentenalter für alle auf 66 erhöhen. Die andere ist von den Gewerkschaften und will, dass alle eine 13. AV-Rente im Jahr bekommen. Während die Vorschläge der Jungfreisinnigen ziemlich chancenlos sind, zeigen die ersten Umfragen zur 13. AV-Rente eine überraschend hohe Zustimmung. Bis weit ins bürgerliche Lager wollen die Leute Ja sagen zu der Initiative der Gewerkschaften. Warum ist das so? Und wie würde man so eine Zusatzrente überhaupt finanzieren? Das sagt uns heute Markus Plotschi von der Bundeshausredaktion von Tamedia. Er steht jetzt bei uns im Studio zu einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Markus.
Hallo Philipp.
Markus, ich würde gerne mit Basics anfangen. Was kommt ein AV-Rentner, eine AV-Rentnerin heute im Monat über?
Ein AV-Rentner, wenn wir jetzt mal von einer alleinstehenden Person, also einer nicht verheirateten Person ausgehen, die kommt zwischen 1225 Franken, das ist Minimalrente, bis 2450 Franken, das ist Maximalrente über.
Wie tut sich das berechnen, minimal oder maximal?
Also wir zahlen ja alle in unserem Leben AV-Beiträge und die meisten zahlen das über ihre Erwerbsarbeit, da werden Lohnabzüge erhoben. Und letztlich kann man sagen, wie hoch das denn die Rente ausfällt, hängt davon ab, wie gut das man verdient hat. Mhm. Man kann es vielleicht so über den Daumen gepeilt sagen, wer rund 90'000 Franken nicht ganz verdient im Durchschnitt über sein ganzes Erwerbsleben, der kommt eine Maximalrente über. Also das heisst, die Hürde ist doch noch relativ hoch. Also es kommen längst nicht alle Maximalrenten über. Das sind etwa rund 30%, die das überkommen. Minimalrenten kommen aber auch nur sehr wenig über. Das System ist insofern schon, es gibt einen Ausgleich in dem System, also auch wer zum Beispiel weniger Erwerbstätigkeit hat, aber zum Beispiel Kindererziehung hat oder Frauen, die verheiratet sind, denen wird das gut geschrieben und so kann man letztlich sagen, also so etwa auf 1700-1800 Franken Monatsrente kommen sehr viele Leute. Also auch Minimalrenten ist eher die Ausnahme, vor allem für Leute, die zum Beispiel Beitragslücken haben, die später in die Schweiz gekommen sind und erst dann eingezahlt haben oder aus irgendeinem Grund wirklich gar nie haben können AV-Beiträge zahlen bzw. nur den Minimalbeitrag.
Die Gewerkschaften würden jetzt gerne eine 13. Rente einführen, das heisst eine 13. Auszahlung. Wäre die gleich hoch wie die 12 anderen?
Genau, das wäre einfach wie ein 13. Monatslohn. Das ist insofern, glaube ich, auch relativ geschickt gewesen, dass Gewerkschaften das so formuliert haben, weil das kennen die meisten Leute, die arbeiten und das hat man immer gern genommen oder das nimmt man auch gern, ein 13., der zum Beispiel im Dezember ausgezahlt wird.
Mhm. Was ist denn das Hauptargument für die Gewerkschaften für so eine Einführung von einer 13. Rente?
Gewerkschaften argumentieren vor allem mit dem Kaufkraftverlust, wo Rentnerinnen und Rentner in den letzten 3 bis 4 Jahren erlitten haben. Da werden aufgeführt unter anderem Krankenkassenprämien. Ich meine, dort haben wir tatsächlich zwei happige Aufschläge gehabt in den letzten 2 Prämienrunden. Dann auch Mietzinsaufschläge. Da muss man auch sagen, da haben wir jetzt mit der Referenzzinssatzerhöhung auch zum Teil klickliche Aufschläge, vor allem bei den Leuten, die halt die Senkungen auch immer verlangt haben. Dann die allgemeinen Lebenskosten. Wir haben eine Teuerung gehabt, auch in der Schweiz. Die ist zwar nicht vergleichbar hoch wie jetzt in den meisten EU-Ländern, aber trotzdem Strom, Nebenkosten bei der Miete, also das Heiz zum Beispiel, sei teurer geworden. Und so kommen die Gewerkschaften so über den Daumen gepeilt etwa rund auf eine Monatsrente, die in diesem Zeitraum der Rentnerinnen und Rentner verloren gegangen sei.
Das Leben ist nicht nur für die Rentnerinnen und Rentner teurer geworden, sondern für uns alle. Wenn man jetzt nur die Senioren anschaut, ist die Finanzkraft der älteren Leute in der Schweiz gesunken in den letzten Jahren? Kann man da etwas dazu sagen?
Also man muss vielleicht tatsächlich sagen, dass die Rentnerinnen und Rentner ja einen Teuerungsausgleich haben auf ihrer AV-Rente. Die Gewerkschaften argumentieren zwar damit, dass gerade im letzten Jahr nicht die volle Teuerung ausgeglichen worden sei, sondern nur ein Teil. Das hat damit zu tun, dass der Rentenausgleich eben nicht nur über Teuerung erfolgt, sondern dass da auch noch die Lohnentwicklung einbezogen wird. Und die Teuerung war halt höher als die Lohnentwicklung. Aber da muss man jetzt auch sagen, da geht es um 0,3%. Man kann natürlich sagen, das ist bei Leuten, die wenig Rente haben, auch ein paar Franken im Monat macht etwas aus. Aber immerhin muss man sagen, grundsätzlich gibt es auf der HV-Rente einen Teuerungsausgleich beziehungsweise Lohn. Es ist auch an die Lohnentwicklung gekoppelt, zur Hälfte. Da wird also ausgeglichen. Was man aber muss sagen, ist, dass halt auf der Pensionskassenrente, dort gibt es keinen Teuerungsausgleich. Das steht nie im Gesetz, dass die muss ausgeglichen werden. Und da ist man sehr stark abhängig davon. Erstens, wie es der Pensionskasse, wo man drin ist, geht. Und zweitens, ob die das dann auch tatsächlich beschliesst. Und da muss man natürlich sagen, wenn jetzt jemand zur Hälfte bis im Renteneinkommen von der Pensionskassenrente abhängig ist, dann ist es so, das wird in der Regel oder ist in der Regel jetzt nicht ausgeglichen worden. Dort gibt es tatsächlich Verluste. Und dann gibt es vielleicht noch etwas, was man muss bedenken muss. Ich meine, Rentnerinnen und Rentner hat keine Möglichkeit mehr in der Regel, irgendetwas am Einkommen zu ändern. Also die Rente, die wird einmal festgelegt und dann hat man einfach die Rente noch den Rest von seinem Leben. Anders als vielleicht jetzt jemand, der arbeitet, wo man zumindest theoretisch sagen kann, ja, der kann sich auch einen anderen Job suchen oder der kann schauen, dass er aufsteigt im Job und dann mehr verdient. Diese Möglichkeit haben Rentnerinnen und Rentner nicht mehr.
Was ist denn vom Argument zu halten, dass ganz viele Rentnerinnen und Rentner sowieso wahnsinnig viel Geld haben, Immobilien, sonstige Sachen? Die brauchen das gar nicht.
Ja, es gibt ja da auch Erhebungen. Es gibt eine Studie, die sogar der Bund bestellt hat und die tatsächlich zeigt, dass zum Beispiel Rentner-Ehepaar, glaube ich, im Mittel rund ein Vermögen haben von 300'000 Franken. Dort ist natürlich auch drin, zum Beispiel, wenn man eine Eigentumswohnung hat, dann erscheint die natürlich auch beim Vermögen. Dann spielt auch eine Rolle, dass tatsächlich halt in der Schweiz viele erst im Rentenalter erben oder kurz vor dem Renteneintritt. Also die Eltern sterben vielleicht, wenn man 63 ist oder 65 ist, dann gibt es dort je nachdem noch mal ein paar 10'000 Franken. Also man kann schon sagen, der Rentner geht es in der Schweiz nicht miserabel, das stimmt schon. Nur ist halt immer auch das Problem, das sind letztlich statistische Werte, das sind Medianwerte. Es gibt halt auch einen rechten Teil, der über kein Vermögen verfügt. Und es gibt unter den Rentnerinnen und Rentnern sicher viele, die beträchtliche Vermögen haben. Und da muss man dann vielleicht halt auch immer sagen, ein Einzelschicksal oder ein Einzelbild entscheidet halt auch noch darüber, wie man die Lebenssituation von der Rentnerinnen und Rentner sieht. Und ich glaube, was man schon auch muss sagen, ist, dass halt Pensionskassenrenten, die sind einfach in den letzten Jahren sehr stark zurückgegangen. Und wenn man jetzt einfach nur auf die fokussiert, die halt vielleicht vor 20 Jahren den Renteneintritt hatten oder noch vor 10 Jahren, dann haben die natürlich von viel besseren Pensionskassenrenten profitiert als die in den letzten paar Jahren in die Rente gegangen sind. Und bei denen, muss ich sagen, kann ich mir schwer vorstellen, dass da immer noch so viele Leute tatsächlich dann noch sparen können im Rentenalter, ohne ihr Vermögen zu brauchen. Also ich glaube, man muss da auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht irgendwie jetzt gerade ein Bild statt von den armen Rentnern plötzlich nur noch von den reichen Rentnern, also von den Golden Ages.
Würden denn alle die 13. AHV-Monatsrente bekommen?
Ja, das kommen alle über. Das ist ja auch ein Argument der Gegner, die sagen, wenn wir dann tatsächlich Millionäre 13. AHV-Renten auszahlen, die brauchen das ja gar nicht. Mhm.
Kommen wir die Zahlen an. Was würde die zusätzliche Monatsrente kosten?
Die würde im Einführungsjahr, man geht davon aus, oder steht auch so im Initiativtext, spätestens müsste sie 2026 erst mal auszahlt werden, dort würde es 4,1 Milliarden kosten im Jahr. Und der Betrag, der steigt dann bis 2030 auf 5 Milliarden. Das ist ein relativ steiler Anstieg. Das hat halt damit zu tun, dass jetzt die Babyboomers in Rente kommen. Und das heisst, es kommen noch viel mehr Rentner dazu, die dann die 13. AHV-Rente bekommen. Und der Betrag, der steigt dann im Laufe der 30er Jahre nochmal, erreicht zwar nie ganz 6 Milliarden, aber es nähert sich dann so gegen die 40er Jahre oder in den 40er Jahren jährliche Kosten, Zusatzkosten, muss man ja sagen, von gegen 6 Milliarden.
Steht denn im Initiativtext auch, wie die Milliarden sollen finanziert werden?
Nein, dazu steht nichts im Initiativtext.
Gibt es eine Idee?
Ja, Gewerkschaften selber sagen, man könnte zum Beispiel die Lohnbeiträge erhöhen, und redet von einem Betrag von 0,8%. Das heisst, es wird dann je hälftig verteilt, 0,4 Arbeitnehmer, 0,4 Arbeitgeber. Und das würde dann sozusagen den Zusatzbedarf finanzieren. Das ist eigentlich so der Vorschlag der Gewerkschaften. Also sie anerkennen schon auch, dass es mittelfristig eine Zusatzfinanzierung braucht.
Also das wird schon lange, die Lohnprozent, die du jetzt gesagt hast.
Ja, das Problem dabei ist, dass die AV eben sonst noch Geld braucht, ab den 30er Jahren. Also nach der jetzigen Rechnung ist die AV so bis etwa 2030 ist die AV-Rechnung ausgeglichen und dann braucht es eine Zusatzfinanzierung, einfach weil die Zahl der Rentnerinnen und Rentner sehr stark steigt in den nächsten Jahren. Also das heisst, zusätzlich zu der Finanzierung von der 13. AV-Rente braucht es dann halt auch noch eine Finanzierung vom Zusatzbedarf, wo sich ohnehin ergibt.
Mhm. Und gibt es dort schon Vorschläge, Ideen, Projekte?
Also das Parlament hat den Bundesrat beauftragt, bis 2026 die nächste AV-Reform vorzulegen. Und der Strauß von Ideen ist relativ klein. Also ich meine, man kommt immer wieder aufs Gleiche. Die Mehrwertsteuer ist eine sehr beliebte Zusatzeinnahmequelle. Und dann ist halt auch die Frage, ob das Rentenalter erhöht wird. Das würde ich dann auch sparen.
Mhm. Über beides müssen wir aber wieder abstimmen.
Natürlich, also es wird eine Reform geben, über die man wieder abstimmen muss. Und bei der Mehrwertsteuer ist es ja immer noch so, dass es eine separate Abstimmung braucht, weil die braucht es immer ständig mehr. Also die Hürde ist für eine Mehrwertsteuererhöhung dann noch höher als jetzt zum Beispiel für die Erhöhung vom Rentenalter.
Neu für all die Themen verantwortlich ist Elisabeth Baum-Schneider. Das ist ihre allererste Abstimmung. Egal, ob es jetzt ein Ja oder ein Nein gibt, sie wird als Innenministerin so oder so müssen, als ziemlich erstes ein neues Finanzierungsprojekt für die AV vorlegen müssen, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe jetzt.
Ja gut, es ist die Frage, wie dringend das ist, oder ob man nicht einfach dann sagt, pragmatisch, ja gut, man bringt einfach in der Vorlage von 2026 einfach dann noch eine höhere Zusatzfinanzierung, als ohnehin bräuchte. Das hängt ein bisschen davon ab, wie gesetzestreu man will sein. Im Gesetz steht, dass das Vermögen von der AV in dem AV-Fonds muss eine Jahresausgabe decken. Jetzt, wenn die 13. AV-Rente eingeführt wird, dann ist das relativ gleich nicht mehr der Fall. Das heisst, dann sinkt das Vermögen so bis in Anfang 30er Jahre auf etwa 75% von einer Jahresausgabe. Das heisst, wenn man streng ist, kann man sagen, das Gesetz ist dann nicht mehr erfüllt. Wenn man jetzt aber einfach pragmatisch sagt, ja gut, jetzt ist das 2-3 Jahre, ist da halt eine Unterdeckung oder 4 Jahre und man erhöht dann zum Beispiel die Mehrwertsteuer halt 2030. Ist das vielleicht auch ein gangbarer Weg? Ich weiss jetzt, meine, konsequenterweise ist es natürlich so. Man müsste sagen, ja gut, jetzt, wenn Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die 13. AV-Rente wollen, dann muss man kurz nachher auch noch die Rechnung gesondert präsentieren und sagt, jetzt gibt es zum Beispiel halt noch eine Erhöhung von der Lohnabgabe oder von der Mehrwertsteuer. Das ist schon so. Aber ob das dann so passieren wird, meine Vermutung wäre eher, dass Frau Baum-Schneider einfach noch viel schwierigere Reformaufgabe vor sich hat, dass sie sozusagen einfach nicht nur den normalen Zusatzbedarf noch muss decken mit dieser Reform, sondern dort einfach auch noch gerade muss die Rechnung für die 13. AV-Rente präsentieren.
Also kommen wir fast schnell zusammen. Das heisst, der Ablauf ist jetzt so, dass wir zuerst darüber abstimmen, ob wir mehr Geld für die AV ausgeben wollen und nachher irgendwann vielleicht, keine Ahnung wann, auch noch darüber, wie wir das zahlen wollen.
Genau so ist es. Und was man vielleicht noch bedenken muss, das ist bekannt an der Sache. Das gleiche Volk, das jetzt vielleicht Ja sagt zur 13. AV-Rente, kann dann auch zum Beispiel sagen, nein, die Zusatzfinanzierung, die verweigern wir jetzt. Das wollen wir nicht. Oder? Also das ist halt in unserem System so, wenn die Initianten keine Finanzierung vorgesehen, dann muss das Parlament dann eine beschliessen. Und ob das Volk denn die will, das wird man allenfalls in einer Referendumsabstimmung dann halt wieder entscheiden. Oder sogar in einer Verfassungsänderung, wenn es Mehrwertsteuer betrifft. Und es ist durchaus vorstellbar, dass zum Beispiel das Volk sagt, ja nein, höhere Mehrwertsteuer wollen wir eigentlich nicht. Das finden wir ungerecht.
Bevor wir über die Abstimmung, über die in der Zukunft reden, bleiben wir noch ein bisschen bei der von den Gewerkschaften. Es ist eine neue Umfrage rausgekommen diese Woche und das Resultat dieser Umfrage ist ja schon einigermaßen erstaunlich, oder Markus?
Ja, es ist vor allem darum erstaunlich, weil es eigentlich konstant hohe Zustimmung zeigt. Es hätte ja schon mal erste Umfragen gegeben. Tamedia hat ja schon mal eine im letzten Sommer gemacht und die ist etwa auf den Gleichwert gekommen. Und dann hat es noch eine später im Spätherbst gegeben von Sotomo und auch die hat einen ähnlich hohen Wert gezeigt. Und im Normalfall ist es bei Initiativen immer so, dass dann im Laufe der Zeit mit den Wochen die Zustimmung immer sinkt. Und das ist schon das Erstaunliche, dass das eigentlich konstant hoch bleibt.
Mhm. Auch bei den Leuten, die normalerweise bürgerlich abstimmen und wählen, ist die Zustimmung recht hoch. Wie tust du dir das erklären?
Also ich erkläre mir es einerseits so, dass der AHV ist einfach die gute Sozialversicherung. Also niemand bestreitet, dass Leute, die das Leben lang geschafft haben, die 65 sind, dass die das Recht haben, finanziell abgesichert zu sein im Alter. Also das heisst, das ist sozusagen eine Sozialversicherung, die im Grundsatz von niemandem bestritten wird. Und für das Argument, dass das Leben teurer geworden ist, sind offensichtlich halt auch sehr viele bürgerliche Wählerinnen und Wähler zugänglich. Und da kann man vielleicht schon auch vermuten, dass in den letzten paar Jahren ein bisschen etwas gegangen ist, einfach rein im Empfinden von den Leuten, wie teuer das Leben in der Schweiz geworden ist und wie viel eigentlich ihr Einkommen noch wert ist. Also ich kann es mir nur so erklären. Und es ist so, also nur die FDP-Wählerinnen und Wähler sind knapp gegen die 13. AV-Rente laut der jüngsten Umfrage.
Interessant ist vor allem die SVP, die einen grossen Teil ausmacht von den 71%, die sich aktuell vorstellen können, für diese Initiative abzustimmen.
Die Spannung war gross gestern Abend bei den SVP-Delegierten vom Kanton Watt. Zahlreich trudeln sie ein in einer kleinen Gemeinde abseits von Lausanne. Es geht heute Abend darum, Parolen zu fassen für oder gegen die 13. AHV-Rente. Eine Abstimmung, die die SVP-Gemüter spaltet.
Die Basis ist dort zu grossen Teil gegen die eigene Spitze.
Da gerne 13. und 14. und 15. Rente. Kann ja niemand dagegen sein. Nur wenn er die Frage stellt, wer zahlt denn das? Und merkt, nein, wenn wir das alles müssen, zahlen.
Warum ist das so, Markus?
Ich glaube, bei der SVP-Wählerschaft muss man einfach sehen, da hat es sehr viele Leute, die jetzt nicht Grossverdiener sind, im Gegensatz vielleicht zum Doyen von der SVP, Christoph Blocher. Also das sind längst nicht alles Gutverdiener, sondern es sind ein Haufen Gewerbetreibende zum Beispiel oder auch Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten und die haben häufig nicht einmal eine gute zweite Säule. Und ich denke, gerade die Leute, die jetzt so zum Mittelstand gehören oder auch unteren Mittelstand, haben vielleicht auch gerade den Reflex zu sagen, ja, der Staat hat eigentlich Geld für alles, er gibt Milliarden aus für Entwicklungshilfe, er gibt Milliarden aus für das Asylwesen und jetzt soll der Staat nicht einmal Geld haben für unsere AV-Rente. Das ist so eine Erklärung und das wird sogar bestätigt, auch unter anderem jetzt vom Fraktionschef Thomas Eschi. Habe ich so eine Aussage gelesen, dass er auch sagt, ja, die Leute sehen einfach, was der Staat alles für Geld ausgibt und sagen sich, ja, der Staat kann eigentlich auch mal etwas für mich machen, oder, in dem Fall. Das ist sicher ein Argument. Das andere ist eben, wie ich schon gesagt habe, also auch die SVP-Wählerschaft sieht natürlich einfach, dass vieles teurer geworden ist.
Die Einzigen, die dagegen sind, du hast gesagt, sind die Wählerinnen und Wähler von der FDP. Was sind denn die Hauptargumente, die gegen die Initiative sprechen?
Das Hauptargument ist, dass man sich das einfach nicht leisten kann, angesichts der steigenden Zahl von Rentnerinnen und Rentnern, dass das ein sehr hoher Betrag ist, der da muss zusätzlich aufgebracht werden. Und das andere ist dann auch noch, ja, dass es eigentlich keiner Generation so gut geht in dem Land wie den Rentnerinnen und Rentner. Da ist man halt wieder beim Streit, auf welche Rentnerinnen und Rentner schaut man. Und letztlich ist es aber auch ein bisschen natürlich die Frage, findet man jetzt, man soll im Rentenalter einfach so versorgt sein, dass man sich das Leben leisten kann. Also das wäre man ja in der Schweiz, das wird immer wieder gesagt, es gibt ja Ergänzungsleistungen für die Leute, die es nicht langen. Und da habe ich halt das Gefühl, denken halt dann schon viele Leute anders und finden, ja, also ich habe nicht das Leben lang geschafft, für das ich nachher am Schluss einfach muss gerade froh sein, dass ich knapp einfach all meine Rechnungen kann zahlen kann, aber sonst lange es für nichts anderes. Und bei der FDP-Wählerschaft, denke ich, kommt so das Finanzierungsargument sicher am stärksten an. Also ich denke, dort ist sicher die Empfindlichkeit für zum Beispiel Lohnnebenkosten ist vielleicht ein relativ grosses Argument, zieht sicher. Und dann kann man auch noch einfach sagen, wahrscheinlich sind die FDP-Wählerinnen und Wähler jetzt nicht unbedingt unter dem Mittelstand und das Proletariat, sondern es sind vielleicht halt eher oberer Mittelstand, einfach Leute, die im Job erfolgreich sind und die ein bisschen einen anderen Blick aufs Leben haben, also auf die Lebenskosten vor allem.
Normal, wie du es gesagt hast, starten Initiativen in Umfragen immer sehr hoch und verlieren dann noch, auch wenn sie so hoch starten.
Ja, also ich muss auch sagen, dass man im Moment schwer vorstellen kann, wie man die 20% aus Sicht der Gegnerschaft noch wegbringt. Also, dass es dann unter 50% geht. Aber sicher ist so, dass jetzt die Gegnerschaft, die hat ein bisschen Verspätung. Ich verstehe nicht genau, ganz genau, warum, dass die eigentlich derart spät mit ihrer Kampagne anfangen. Die werden jetzt schon noch eine Argumentationslawine starten und die werden natürlich sehr stark einfach damit argumentieren, dass der AV einfach das Geld ausgeht und das wird sicher noch einen Teil der Leute überzeugen, dass sie vielleicht dann doch Nein stimmen. Aber man macht immer Vergleich mit AHV Plus, wo man 2016 abgestimmt hat. Dort haben die Gewerkschaften 10% mehr AHV gefordert. Dort sind wir aber zum Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, also rund 40 Tage vorher, bei 60% gewesen. Jetzt sind wir bei 70%
Zustimmung.
Zustimmung. Und sie ist derart konstant hoch. Es hat sich einfach seit der ersten Umfrage praktisch nichts verändert und die Leute sagen alle, sie hätten eigentlich ihre Meinung gemacht. Also das ist immer noch so ein bisschen ein Anhaltspunkt, wie stark könnte die Zustimmung noch abnehmen. Also wenn jetzt zum Beispiel noch 5% oder noch mehr einfach unentschlossen wären oder 10%, dann könnte man tatsächlich sagen, ja, passet auf. Und also ich glaube, Gewerkschaften können Korken noch nicht knallen lassen. Also, aber es ist schon relativ selten, dass dann so eine hohe Zustimmung noch unter 50% geht.
Es ist nicht zum ersten Mal, dass wir über etwas abstimmen, wo eigentlich allen es gut kommt, aber wo recht teuer ist. Ich denke zum Beispiel an die 6. Ferienwoche. Die hat keine Chance gehabt. Auch wenn man das Gefühl hat, die Leute sind offen für das Argument, es kostet für die Allgemeinheit zu viel. Glaubst du, da ändert sich gerade etwas so im Selbstverständnis auch von den Bürgerinnen und Bürgern?
Ja, vielleicht schon. Also ich habe ja schon am Anfang gesagt, vielleicht hat sich in den letzten paar Jahren schon etwas geändert. Ich meine, wir haben sehr viele Krisen erlebt, auch in der Schweiz, obwohl man natürlich muss sagen, im Vergleich zu vielen anderen Ländern ist die Bevölkerung in der Schweiz immer noch relativ glimpflich davon gekommen, aber ich glaube, es hat sich schon etwas verändert. Die steigenden Krankenkassenprämien, die zum Beispiel halt einfach in der Teuerung nicht abgebildet sind. Also das heisst, gerade wenn man zum Mittelstand gehört, dann geht das einfach voll auf die eigenen Kosten. Und das sind dann doch happige Monatsbeträge, die einfach zusätzlich fällig werden. Dann auch Mieten, wo man ja nicht nur einfach darf sehen, dass jetzt der Referenzzins zweimal gestiegen ist, sondern dass wir halt einfach auch eine Marktentwicklung haben, wo einfach eine Wohnungssuche für Leute mit einem mittleren Einkommen nicht mehr so ganz einfach ist. Also da hat sich sicher etwas verändert, denn dass der Staat einfach sehr viel Geld ausgegeben hat in den letzten Jahren. Also all die Corona-Gelder, die zig Milliarden, die da ausgegeben worden sind, dann wird natürlich immer noch ins Feld geführt, CS-Rettung, wo man auch Geld zur Verfügung gestellt hätte, wäre es dann nötig geworden. Also das hat sich sicher etwas verändert, das glaube ich schon. Dann vielleicht noch Stichwort 6. Ferienwoche. Ist vielleicht auch noch ein Unterschied, wenn man sehr direkt kann sagen, ja, passet auf, das kostet jetzt euren Arbeitgeber sehr viel mehr Geld, wie das dann gesagt worden ist. Dann denkt vielleicht dann am Ende, ja, vielleicht probiere ich es lieber anders, dass ich ein bisschen zusätzliche Freitage bekomme, als dass ich jetzt da irgendwie noch meinen Arbeitgeber belaste, weil dort geht es ja sehr direkt dann vielleicht auch um die Sicherheit vom eigenen Job, zumindest in der Argumentation der Gegner. Und da wird ja einfach mal allgemein gesagt, der 13. AV-Rente. Und wenn die Leute natürlich denken, ja, also das bringen wir jetzt sicher irgendwie auf und es wird jetzt noch nicht gesagt, dein Arbeitgeber, der wird dann schon müssen schauen, woher er das Geld nimmt, dann verhalten wir sich vielleicht auch noch ein bisschen anders. Also man kann auch nicht vielleicht jede Vorlage, Sozialvorlage, direkt gerade jetzt mit der AV-Vorlage vergleichen.
Die Abstimmung ist, man hat es gesagt, die erste Vorlage, die Elisabeth Baumschneider als Innenministerin muss bekämpfen. Wie schlimm wäre es für sie, wenn jetzt die Abstimmung verloren würde gehen?
Ja, schlimm. Ihres Glück ist, dass der Abstimmungskampf jetzt nicht allein in ihre Amtszeit fällt, beziehungsweise dass halt irgendwie die Entwicklung, die dann vielleicht zu dieser Zustimmung geführt hat, ja schon vorher passiert ist und dass man dann würde sagen, ja, also eine Bundesrätin muss jetzt einfach noch können die 20-25% der Leute noch überzeugen, dass man da nicht zustimmt. Das wäre jetzt vielleicht gerade ein bisschen ungerecht, aber natürlich erschwert es einfach für sie die Aufgabe insofern, als dass sie dann einfach noch eine viel grössere Vorlage muss bringen, 2026. Das klingt jetzt vielleicht noch, wenn sie da wahnsinnig lange Zeit hat, aber 2,5 Jahre sind in der Schweiz im politischen Prozess, wenn man das alles noch austarieren will und mit allen betroffenen Kreisen noch absprechen will, ist das eine relativ kurze Zeit. Und von dem her würde ich schon sagen, da hat sie dann also einiges vor sich, um so eine Vorlage herzubringen.
Bessere Chance zu gewinnen hat sie bei der zweiten Initiative, der von den Jungfreisinnigen. Was will die genau?
Die Renteninitiative der Jungfreisinnigen will das Rentenalter erhöhen. Zuerst einfach für Männer und Frauen auf 66 und nachher wird es dann gekoppelt an die Entwicklung der Lebenserwartung. Also das heisst, wenn die Lebenserwartung steigt, dann steigt das Rentenalter nicht ganz im gleichen Takt. Ein bisschen, es ist noch ein bisschen abgedämpft, aber grob kann man sagen, wenn die Leute dann noch älter werden, dann steigt das Rentenalter über 66 raus. Da hat es aber nichts anderes drin, das ist eine reine Rentenalterabstimmung.
Wenn man jetzt die gleiche Umfrage anschaut, wo für die 13. AV-Rente eine Zustimmung von 71% voraussagt, dann ist die Ablehnung von der Rentenalterhöhung fast genauso deutlich. Warum?
Ja, man könnte es ganz banal sagen, die Leute wollen halt einfach nicht länger arbeiten. Aber nein, ich meine, man muss auch, es gibt vielleicht, man muss auch schauen, wer stimmt in der Schweiz eigentlich ab, oder? Also das ist einmal ein Argument. Da kann man sagen, halt Ü50 entscheidet letztlich Abstimmungen. Jeder, der so in den 50ern ist, Mitte 50, der wird sich vielleicht einfach sagen, ja, nein, also das ist mir einfach auch zu unsicher. Man weiß ja nicht, was auf dem Arbeitsmarkt passiert. Natürlich reden wir jetzt von Fachkräftemangel und so und Arbeitskräfte sind wahnsinnig gesucht. Gleichzeitig droht ja auch da KI, künstliche Intelligenz, oder, wo die Leute vielleicht plötzlich wieder denken, ja, ja, das ist im Moment so. Plötzlich in 5 Jahren heisst es dann, dass kann die Informatik erledigen, der Computer, oder, was ich bis jetzt gemacht habe. Also ich denke, das ist ja relativ naheliegend, dass Leute, die das Rentenalter vor sich haben, dass die Nein sagen. Und dann bei den Jüngeren ist ja auch eine Ablehnung. Und da kann man vielleicht einfach auch sagen, ja, man redet ja immer ein bisschen darüber, dass die Leute eine andere Vorstellung haben von Lebensgestaltung und sagen, man will nicht einfach nur 100% arbeiten, bis man 65 oder 67 ist, sondern man will dann ein bisschen etwas vom Leben haben. Und vielleicht ist dann eine Rentenalterhöhung ist halt vielleicht auch noch ein kleiner Teil davon und schwingt sicher immer noch mit, dass die Leute sagen, ja, ja, Rentenalterhöhung schon, aber haben wir dann auch wirklich so lange Arbeit?
Blöd gefragt, Markus, wird nicht die eine Initiative die andere finanzieren?
Ja, nicht ganz. Also ein Jahr länger arbeiten würde die AV um rund etwa 2 Milliarden entlasten. Aber es wäre ein Beitrag, das ist so. Ja.
Danke vielmals, Markus.
Bitte.
Das war unsere etwas längere Folge zu den beiden AV-Abstimmungen. Die Berichterstattung von Markus Protsch und seinen Kollegen tun wir euch sehr gerne im Episodenbeschreib verlinken. Es gibt ein interessantes Q&A zum Beispiel oder auch eben die Umfrage, die wir erwähnt haben. Und dann danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen.